Deutschlandfunk, das war der Tag.
Nun ist es geschafft. Mit 40 Stunden Verspätung ist die UN-Klimakonferenz in Madrid zu Ende gegangen. Und die Ernüchterung beim deutschen Unterhändler Carsten Sach war symptomatisch für die Stimmung vieler Gipfelteilnehmer.
Insgesamt leben wir mit dem Konsensprinzip und das hat nicht mehr zugelassen.
Ja, Zeit zum Handeln war das Motto des Gipfels. Es bleibt der Eindruck, diese Dringlichkeit beim Klimaschutz sehen nicht alle Staaten. Wir ziehen gleich einen Strich drunter und ein Fazit dieser Weltklimakonferenz. Außerdem in unserer heutigen Tageszusammenfassung. Neues zum Fahrplanwechsel bei der Bahn und ein Abgeordneter wechselt zu den US-Republikanern vor der entscheidenden Impeachment-Woche in den USA. Am Mikrofon bis 11:30 ist Sören Brinkmann. Einen guten Abend. Alle, die den großen Wurf erwartet hatten oder erhofft hatten, die wurden enttäuscht vom Ende dieser Weltklimakonferenz in Madrid. Doch immerhin hat am Ende überhaupt ein Abschlussdokument die Zustimmung aller Teilnehmer bekommen. Jetzt ist von einem Minimalkompromiss die Rede, von quälend langsamer und frustrierender Klimapolitik. Viele Experten und Wissenschaftler sind unzufrieden, doch dieses Ergebnis war eben die einzige Kompromissformel, auf die sich alle politisch einigen konnten. Auch Länder wie Brasilien, die den globalen Klimaschutzbemühungen skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. Georg Ehring hat die Klimakonferenz in den vergangenen 2 Wochen für uns verfolgt und auch er hat ein paar Überstunden gemacht, denn nach Verlängerung wurde es die bisher längste Klimakonferenz überhaupt.
Hear no objections. It is so decided.
Wenn der Hammer fällt und damit die Entscheidung für das politische Abschlussdokument eines Klimagipfels, dann brandet normalerweise Jubel auf. Anders in Madrid. Etwas höflicher Applaus nach dem Hammerschlag durch die Sitzungspräsidentin, Chiles Umweltministerin Carolina Schmidt. Das war's. Nach einem quälend langen Finale einigte sich die Veranstaltung auf eine Serie von Dokumenten, darunter eines, mit dem alle Staaten aufgefordert werden, im kommenden Jahr ihre Klimaziele zu erhöhen. Doch nach Rekordüberlänge und 40 Stunden Nachsitzen lief das Plenum zum Teil chaotisch. Mehrfach mussten Delegierte nachfragen, worum es gerade geht. Brasilien zum Beispiel.
You know, a request for some,
Eine Bitte um technische Hilfe und Klarstellung. Wir wissen nicht, auf welches Dokument Sie sich beziehen.
We don't know what document you're referring to.
Brasilien gehörte zu den Bremsern, die einen ehrgeizigeren Aufruf zum Klimaschutz verhinderten. In der Abschlusssitzung wäre das politische Dokument mit dem Titel Chile, Madrid, Zeit zum Handeln fast noch gescheitert. Der Vertreter Brasiliens forderte, die Gründung neuer Arbeitskreise zu den Themen Klimaschutz im Meer und an Land zu stoppen.
We would like to request the deletion.
Wir bitten um die Streichung beider Paragraphen aus der Entscheidung.
Thank you very much.
Und er stieß auf Empörung, unter anderem beim Inselstaat Tuvalu. Es geht um die Integrität der Meere und der Ökosysteme an den Küsten im Klimawandel. Für uns ist das eine entscheidende Frage. Belize und andere schlossen sich an und Brasilien lenkte ein. Das Dokument war durch und der komplette Gesichtsverlust des Gipfels vermieden. Aus Respekt vor den Delegationen von Tuvalu und Belize erklären wir uns damit einverstanden, den Paragraphen im Text zu belassen. Der ruft alle Staaten dazu auf, sich im nächsten Jahr höhere Klimaziele vorzunehmen. Die Europäische Union hat schon versprochen, das zu tun, ebenso rund 80 weitere Staaten, überwiegend arme Entwicklungsländer, die zur Erderwärmung nur wenig selbst beitragen. Die Wortwahl ist allerdings zurückhaltend und wenig fordernd. Ein entscheidender Impuls ist das Dokument von Madrid deshalb wohl nicht. Martin Kaiser von der Umweltorganisation Greenpeace ist empört.
Die Beschlüsse zur Steigerung der Ambitionen sind derart schwach, dass davon kein Land wie China, Indien oder Brasilien sich gezwungen fühlen, jetzt mehr zu tun im Klimaschutz. Und auch die Europäische Union hat damit jetzt keinen weiteren Motor für eine Klimaschutzpolitik, die zukunftsfähig ist und die Unternehmen aus Öl, Kohle und Gas herausführt.
Bei dem Thema, das einen Großteil der Verhandlungen in Madrid dominierte, gab es überhaupt keine Einigung. Es geht um die Möglichkeit für Industrieländer, Klimaprojekte auch in Entwicklungsländern umzusetzen und sich die CO2-Einsparungen selbst gutschreiben zu lassen. Hier beharren einige Staaten, etwa Indien und China, auf Formulierungen, die von den Europäern als Schlupflöcher angesehen werden. Einsparungen entstünden dann nur auf dem Papier. Die ganze Zeit über standen die Unterhändler stark unter Druck durch die Zivilgesellschaft. Die Schülerbewegung Fridays for Future und andere Gruppen forderten entschiedenen Klimaschutz, unter anderem mit einer Großdemonstration in Madrid zur Halbzeit der Konferenz. Auch bei Foren und Diskussionsrunden war die Jugend stark präsent. Greta Thunberg forderte die Teilnehmer auch in einer Rede auf dem Gipfel zum Handeln auf. Das mag die Unterhändler beeindruckt haben, geändert hat es jedoch nur wenig.
Und natürlich gibt es auch schon aus Deutschland etliche Reaktionen auf den Ausgang des Weltklimagipfels, auch wenn es in Berlin noch keine direkte Stellungnahme von Mitgliedern der Bundesregierung gab. Es ist meistens von großer Enttäuschung die Rede. Wir haben es gerade im Beitrag schon gehört ein bisschen. Christopher Jenert mit dem Überblick.
Etwas ausführlicher äußert sich Carsten Sach aus der deutschen Delegation.
Angesichts der Klimakrise, angesichts der Erwartungen, die wir aus der Zivilgesellschaft hören, angesichts dessen, was wir als Europa im European Green Deal vorgeleistet haben, hätten wir uns natürlich ein wenig mehr erwartet.
Seine Chefin, Umweltministerin Svenja Schulze, macht auch kein Geheimnis daraus, dass sie nicht besonders zufrieden zurück nach Berlin gereist ist. Die Ergebnisse würden den nötigen Fortschritten nicht gerecht. Jetzt gelte es, nach vorne zu schauen, sagt sie. Denn wir Europäer seien die erste Volkswirtschaft, die ihre Klimaschutzzusage im nächsten Jahr deutlich anheben werde. Aber eben erst nächstes Jahr. Und daran stört sich zum Beispiel auch Olaf Band vom Bund für Umwelt und Naturschutz.
Es kam nur ein schwacher Aufruf für stärkere Klimaziele 2020 heraus. Zusätzlich ist es nicht gelungen, einen neuen Entschädigungsfonds aufzulegen, der die Menschen entschädigt, die von Zerstörungen und Katastrophen betroffen sind.
Trotzdem setzen auch viele andere darauf, nächstes Jahr in Glasgow gilt es dann. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.
Jetzt ist besonders wichtig, dass die Bundesregierung aufhört, die ehrgeizigeren Klimaziele der Europäischen Union zu blockieren. Jetzt müssen die Staaten, die bereit sind, eine Koalition der Ehrgeizigen, eine Koalition der Anständigen schmieden.
Da ist sich Hofreiter übrigens einig mit Klaus Mindrup von der SPD.
Jetzt ist Zeit zum Handeln. Zeit zu zeigen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien Wohlstand schafft und sichert.
Und neben dem Klagen über die Ergebnisse läuft jetzt noch die Suche nach den Ursachen. Die Energieökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung glaubt an zwei Gründe für das Scheitern.
Einerseits die schwache Vorbereitung und auch die entsprechende Leitung der ganzen Klimakonferenz. Das zweite ist doch, dass es hier erhebliche Bremser gibt, die sehr stark waren und auch die anderen vor sich hergetrieben haben. Und das ist im höchsten Maße bedauerlich. Das hätte nicht passieren dürfen.
Damit gemeint sind wohl US-Präsident Trump und sein brasilianischer Kollege Jair Bolsonaro. Spannend wird also, wie das im nächsten Jahr weitergeht und ob die Blockaden bis dahin gelöst sind.
Über die Reaktionen auf den Weltklimagipfel Christopher Jenert. Seit Jahren beschäftigt sich die Bundesregierung damit, die Fluchtrouten nach Europa zu unterbrechen, den Zustrom von Flüchtlingen nach Deutschland einzuschränken. Das Mantra: Eine Lage wie 2015, die darf sich nicht wiederholen. Auf der anderen Seite soll jetzt aber auch eine Strategie umgesetzt werden, genau umgekehrt, mit der die geregelte Zuwanderung einfacher wird. Hier geht es um die Zuwanderung von Fachkräften. Denn seit langem schon klagen Handwerksbetriebe, Pflegeeinrichtungen, aber auch große Unternehmen, zum Beispiel aus der Automobilindustrie oder aus der IT-Branche, dass ihnen die Fachkräfte fehlen, dass sie keine guten Leute finden für die Ausbildung, Stellen nicht besetzen können und dabei wird in den kommenden Jahren ja noch eine große Zahl von Beschäftigten zu ersetzen sein. Dann, wenn immer mehr von den sogenannten Babyboomer-Generationen in den Ruhestand gehen. Vor dem Treffen morgen im Kanzleramt zur Zuwanderung von Fachkräften berichtet aus Berlin Panayotis Gavrilis.
Nächstes Jahr am 1. März tritt das sogenannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Es soll dafür sorgen, dass Menschen von außerhalb der EU einfacher und schneller nach Deutschland kommen können, um zu arbeiten. Dabei gibt es keine Beschränkung mehr auf Mangelberufe und die Vorrangprüfung entfällt. Heißt, es wird nicht geprüft, ob nicht jemand aus Deutschland oder aus einem anderen EU-Land für einen Job in Frage kommt. Ohne ausreichend Fachkräfte könne ein Wirtschaftsstandort nicht erfolgreich sein, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem wöchentlichen Videopodcast.
Die Bundesregierung hat jetzt mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz den rechtlichen Rahmen geschaffen. Aber nun heißt es natürlich auch, die Menschen auf der Welt zu finden, die bereit sind, zu uns nach Deutschland zu kommen. Und deshalb müssen wir in verschiedenen Berufszweigen auch mit unterschiedlichen Herangehensweisen arbeiten.
Die Zahl der offenen Stellen liegt laut Bundesregierung bei knapp über 1 Million. Den größten Bedarf gibt es in der Gesundheits- und Pflegebranche, im Informatikbereich, in der Naturwissenschaft sowie im Handwerk. Damit Menschen aus dem Ausland auch tatsächlich kommen und das Gesetz nicht wirkungslos bleibt, findet morgen im Kanzleramt ein Spitzengespräch statt. Es müsse einen reibungslosen Informationsfluss geben von den deutschen Unternehmen zu den Ländern, in denen Fachkräfte gegebenenfalls vorhanden seien, so Merkel weiter. Dabei gehen die Meinungen über die Wirksamkeit der neuen Regelungen auseinander. Es gibt beispielsweise die Kritik, das Gesetz sei zu restriktiv. Will jemand über das neue Gesetz nach Deutschland, muss er oder sie unter anderem einen gleichwertigen Berufsabschluss nachweisen, gut Deutsch sprechen und den Lebensunterhalt selbst sichern können. Andere sagen, das Gesetz werde nicht ansatzweise den Bedarf an Fachkräften decken. Expertinnen und Experten rechnen mit einer nötigen Nettozuwanderung von über 400.000 Personen im Jahr. Die Bundesregierung schätzt, dass mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz etwa 25.000 zusätzliche Fachkräfte pro Jahr nach Deutschland kommen werden. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Johannes Vogel hält das Gesetz auch deshalb für ein Reförmchen. Der deutschen Presseagentur sagte er, Deutschland benötige einen großen Wurf, um im weltweiten Wettbewerb um die klügsten Köpfe mithalten zu können. Vor allem der Gesundheitsminister Jens Spahn wirbt im Ausland um Fachkräfte. Deutschlands alternde Gesellschaft brauche mehr medizinisches Personal, als sie ausbilden könne, sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe. Die Menschen, die zum Arbeiten nach Deutschland kämen, müssten motiviert, gut qualifiziert und bereit sein, die hiesigen Werte zu leben, so Spahn weiter. Seine CDU-Parteikollegin und Integrationsstaatsministerin Annette Wiedmann-Mautz warnt indes davor, Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Es sei falsch gewesen, die sogenannten Gastarbeiter der 50er und 60er Jahre nicht systematisch zu integrieren. Es gehe um mehr als Arbeitskräfte. Was dem türkischen Bergmann der ersten Gastarbeitergeneration gefehlt habe, müsse die philippinische Pflegerin von heute bekommen, so Wiedmann-Mautz.
Panayotis Gavrilis berichtete. Sie hören den Deutschlandfunk um 23.16 Uhr. Starke Schiene, so heißt die Strategie der Deutschen Bahn, um pünktlicher und zuverlässiger zu werden und mit dem Ziel, somit auch viel, viel mehr Menschen in den Zügen zu transportieren. Die Zahl der Fahrgäste soll bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2015 verdoppelt werden. Aber dafür braucht es erstmal ganz real auch mehr Schienen und mehr Züge. Ein kleiner Schritt ist heute aus Sicht der Bahn getan worden mit dem Fahrplanwechsel. Mehr Verbindungen und bald günstigere Tickets. Johannes Frevel mit den Einzelheiten.
Vieles soll besser werden durch den neuen Winterfahrplan der Bahn. Im Stundentakt mehr schnelle Züge, die München oder Frankfurt am Main mit Berlin verbinden. Ein Nacht-ICE pendelt zwischen Spree und Isar. Er ergänzt das Nachtzugangebot der österreichischen Bundesbahnen in Deutschland. Dazu Verstärkerzüge der Deutschen Bahn auf nachfragestarken Stundenverbindungen nach Hamburg oder Richtung Rhein-Ruhr. Erstmals werden neue ICE von Hamburg Richtung Schweiz eingesetzt. Unter dem Strich bedeutet das bundesweit 10-15% mehr Angebot. Alle ICE fahren klimafreundlich mit Grünstrom und sollen Kunden aus dem Auto oder Flugzeug in die Züge locken. Die Bahn investiert, es wird viel gebaut. Eine Folge: Im Fernverkehr kommen nur 72% der Züge pünktlich. Da ist Luft nach oben, räumt Bahnsprecher Achim Staus ein.
Wenn man sich alle Züge der Deutschen Bahn in der Gesamtheit anschaut, dann liegen wir bei 94% Pünktlichkeit. Das ist schon ein recht ordentlicher Wert, aber zugegeben, im Fernverkehr liegt der Wert drunter und da müssen wir noch deutlich besser werden.
Ganz neu ist eine Intercity-Linie zwischen Dresden und Rostock an die Ostsee. Einige regionale Verkehrsverbände drehen zum Winterfahrplan an der Preisschraube. Im Fernverkehr der Bahn steigen die Ticketpreise am Sonntag hingegen nicht. Sie sollen 2020 sogar deutlich sinken. Vorher müssen sich Bund und Länder jedoch noch darauf einigen, wie die beabsichtigte Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets von 19-7% kompensiert werden kann. Die Bundesländer fördern einen Ausgleich für Steuerausfälle. Mit der Preissenkung will Bahnchef Richard Lutz mehr Passagiere vom Auto oder Flugzeug in die Züge locken und die Verkehrswende voranbringen.
Allein die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Fahrkarten des Fernverkehrs wird pro Jahr mindestens 5 Millionen mehr Fahrgäste in unsere Züge bringen. Denn die Preise werden um 10% sinken. Supersparpreise gibt es künftig ab 17,90 Euro. Mit Bahncard-Rabatt sind es sogar nur 13,40 Euro. Das ist der niedrigste dauerhafte Einstiegspreis seit der Bahnreform.
Es ist eine heikle Frage, die Gretchenfrage, die bisher meistens der AfD gestellt wurde. Wie hält es die Partei mit ganz rechts außen? Mit Leuten, die enge Beziehungen zu rechtsradikalen oder extremistischen Kreisen haben bzw. hatten. Doch diese Frage wird jetzt auch der CDU in Sachsen-Anhalt gestellt. Über den Fall berichtet Camillo Schumann.
Der CDU-Kreispolitiker Robert Möritz aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld war 2011 in Halle als Ordner bei einer Neonazi-Demo eingesetzt. Entsprechende Bilder waren in dieser Woche aufgetaucht. Möritz selbst hatte das zunächst dementiert. Auf einer Sondersitzung des CDU-Kreisvorstands Anhalt-Bitterfeld am Freitag räumte er schließlich ein, aus falsch verstandener Loyalität als Ordner auf der Neonazi-Demo gearbeitet zu haben. Auch räumte er in einer Mitteilung des Kreisverbands ein, Mitglied des umstrittenen Vereins UNITA zu sein. Der CDU-Kreisverband hatte in der Sitzung entschieden, Möritz nicht aus der Partei oder dem Kreisvorstand zu werfen. Das wiederum sorgt seit Freitagabend für Kritik von den Koalitionspartnern SPD und Grünen im Landtag. Die Grünen forderten in einer Pressemitteilung unter der Überschrift »Wie viele Hakenkreuze haben Platz in der CDU?« Holger Stahlknecht und Ministerpräsident Rainer Haseloff auf, sich als klares Bollwerk gegen jeden Rechtsextremismus zu positionieren. Für CDU-Generalsekretär Sven Schulze geht diese Überschrift eindeutig zu weit. Schulz sagte dem MDR, seine Partei könne diese Provokation der Grünen absolut nicht akzeptieren.
Es geht einfach zu weit, hier zu behaupten, nach dem Motto, die ganze CDU ist rechtsradikal, wie viele Hakenkreuze noch, damit trifft man alle 6.500 Mitglieder. Und das haben sowohl Holger Stahlknecht als Landesvorsitzender als auch ich als Generalsekretär aufs Schärfste verurteilt. Mehr noch, wir erwarten umgehend eine Entschuldigung der Grünen.
Grünen-Chefin Susanne Sibora-Seidlitz sagte dem MDR, sie sehe überhaupt keinen Grund, wofür ihre Partei sich entschuldigen müsse.
Wir verlangen von der CDU in dieser Pressemitteilung, dass sie sich zu einem konkreten Fall, zu einem konkreten Problem, zu einem konkreten Mitglied bekennen und sich dazu äußern. Wir können und wollen uns nicht vorstellen, dass eine christlich-demokratische Union auf Landes- und Bundesebene jetzt Mitglieder in Kreisvorständen akzeptiert, die eindeutig an rechtsextremen Demonstrationen teilgenommen haben, die in der Vergangenheit und auch in der kürzeren Vergangenheit eindeutige SS-Tätowierungen zur Schau stellen.
Der scheidende Landeschef Burkhard Lischka vom Koalitionspartner SPD warf CDU-Landeschef Holger Stahlknecht politische Orientierungslosigkeit vor. Der Fall Robert Möritz könnte der Anfang vom Ende der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt sein. Und Ministerpräsident Haseloff von der CDU, er schweigt.
Morgen beginnt in den USA eine entscheidende Woche auf dem Weg zum möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump. Und da hat die Entscheidung eines demokratischen Abgeordneten offenbar richtig Freude beim Präsidenten ausgelöst.
Präsident Donald Trump hatte sich richtig Zeit für ihn genommen. Nun hat er den demokratischen Abgeordneten Jeff Van Drew anscheinend auf seiner Seite. Mehrere Mitarbeiter haben der Washington Post bestätigt, dass der Vertreter des Bundesstaates New Jersey zu den Republikanern im Repräsentantenhaus wechseln wird. Und dies noch vor der Abstimmung über das Impeachment, also das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Van Drew ist einer von zwei demokratischen Abgeordneten, die sich im Vorfeld offen gegen ein Impeachment ausgesprochen haben. Im liberalen New Jersey hatte das demokratische Wähler auf den Plan gerufen. Nach Umfragen will nur noch eine kleine Minderheit seine Wiederwahl, dies auch, weil sich Van Drew am rechten Rand der Partei positioniert hat. Demokraten werfen ihm nun vor, mit dem Parteiwechsel in einem sehr kritischen Moment nur seine politische Karriere retten zu wollen. Es gehört nämlich zu den großen Sorgen der Demokraten, dass es bei der Abstimmung zum Impeachment noch mehr Abweichler geben wird. Die, vornehmend aus konservativen Regionen, in denen der politische Kampf gegen Donald Trump nicht populär ist.
Informationen von Arthur Landwehr. Und der Blick nach Großbritannien. Nach dem eindeutigen Wahlsieg für Premierminister Boris Johnson geht es jetzt ans Tagesgeschäft. Wunden lecken auf der einen Seite und Vorbereitung auf die weitere Regierungsarbeit auf der anderen Seite.
Laut einem Bericht der Sunday Times plant der neue Premier in den kommenden 5 Jahren Investitionen in Höhe von umgerechnet rund 40 Milliarden Euro in das nationale Gesundheitssystem. Michael Gove, bislang Staatssekretär für Kabinettsangelegenheiten, äußerte sich am Morgen in der BBC zu den Plänen der Regierung. Was wir erwarten können, ist, dass das nationale Gesundheitssystem als erstes und wichtigstes Thema im Fokus ist, wenn es um Innenpolitik geht. Wir müssen sicherstellen, dass es hier eine ordentliche Finanzierung gibt und wir die Gesetzgebung darauf ausrichten, dass es eine Finanzgarantie für das nationale Gesundheitssystem geben wird. Das ist das erste und wichtigste Thema. Aber auch der Norden Englands soll nach vorne gebracht werden. Mit über 100 Millionen Euro soll die dortige Infrastruktur, etwa Straßen, Brücken und Nahverkehr, modernisiert werden, so der Bericht der Sunday Times. Michael Gove unterstrich, wie wichtig es sei, dort zu investieren. Wir müssen sicherstellen, dass die wirtschaftlichen Möglichkeiten gleichmäßiger über das Land verteilt werden. Daher sind Investitionen in die Infrastruktur notwendig, aber auch die Verbesserung der Fähigkeiten und der Bildung, damit sich die Chancen angleichen. Mit Hochdruck arbeitet Boris Johnson an der Umgestaltung der Regierungsmannschaft, wie diverse Zeitungen berichten. Ministerien sollen zusammengelegt, der Beamtenapparat entschlackt werden. Get Brexit done, das zentrale Wahlkampfversprechen, bis zum 31. Januar aus der EU auszutreten, soll noch vom bisherigen britischen Kabinett durchgeführt werden. Die Abstimmung im Parlament ist für Freitag vorgesehen und gilt aufgrund der klaren Mehrheitsverhältnisse als reine Formsache. Unterdessen wird die Kritik an Labour-Chef Jeremy Corbyn immer lauter. Erst 3 Tage nach der Wahl räumte er erstmals öffentlich ein, einen Teil der Verantwortung für das schlechteste Abschneiden seiner Partei seit 80 Jahren zu tragen. Corbyn hat seinen Rücktritt für das Frühjahr 2020 angekündigt. Vielen Kritikern aus den eigenen Reihen ist das zu spät und zu wenig. Sie fordern eine programmatische Neuausrichtung. Corbyn solle sofort zurücktreten. Die populäre Labour-Politikerin Lisa Nandy erklärte heute in einer BBC-Polit-Talkshow ihre Bereitschaft zur Nachfolge. Die komplette Labour-Basis ist unter unseren Füßen weggebrochen. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir die Wähler, die bislang ihr Leben lang Labour gewählt haben und dann zu den Konservativen gewechselt sind, zurückholen. Dafür sei ein Neuanfang nötig. Allem Anschein nach unterschätzt Corbyn völlig den Unmut in seiner Partei. Beobachter gehen davon aus, dass der Druck auf ihn immer größer wird. Der Kampf um seine Nachfolge hat jedenfalls bereits begonnen.
Aus Großbritannien berichtete Stefan Laak. Und wir hören jetzt hier im Deutschlandfunk, was auf den Zeitungsseiten, auf den Kommentarseiten von morgen zu lesen ist.
Das zentrale Thema der Zeitung ist die heute beendete Weltklimakonferenz in Madrid. Das Ergebnis sei ein kleinkarierter Minimalkompromiss, schreibt die Nordwestzeitung aus Oldenburg. Wie nicht anders zu erwarten, blockierten vor allem große Industrienationen wie die USA, Brasilien und Indien. Aber auch Deutschland konnte kaum als Vorbild glänzen. Die Bundesregierung war schließlich mit leichtem Gepäck angereist, dem gerade beschlossenen Klimapaketchen. Solange diese großen Staaten nicht endlich einen anderen Kurs einschlagen, lässt sich der Klimawandel kaum aufhalten. Der Reutlinger Generalanzeiger sieht das Ergebnis der Konferenz hingegen positiv. Es macht wenig Sinn, solche Klimagipfel nur schlecht zu reden. Wir vergessen schnell, dass die Fridays for Future-Bewegung erst ein gutes Jahr alt ist. Wir können nicht erwarten, dass sich eine über Jahre unzureichende globale Umwelt- und Klimapolitik innerhalb weniger Monate um 180 Grad dreht. Es bedarf vieler kleiner Schritte. Die Frankfurter Rundschau sieht jetzt erst recht Europa gefordert. Die Europäische Union hat mit ihrem Green Deal-Plan ein Signal gesetzt, das gerade nach dem Madrid-Gipfel gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Nun muss es gelingen, die guten Absichten auch in konkrete Pläne umzusetzen und so auch den wichtigsten Player beim Klimaschutz, China, mitzuziehen. Die Zeitung Die Welt fordert hingegen ein Umdenken weg von internationalen Klimagipfeln. Regionale Initiativen beweisen längst ihre Effektivität. Die jährlichen Mammutkonferenzen der UN mit Zehntausenden Teilnehmern sind da überflüssig. Sie sind im besten Fall nur Geldverschwendung, im schlechtesten rundheraus kontraproduktiv, weil sie falsche Hoffnungen schüren. Sie gehören abgeschafft. Eine gute Nachricht gäbe es nach der vermurksten Klimakonferenz, schreibt die Tageszeitung Taz aus Berlin. Inzwischen haben immer mehr Unternehmen, Politiker, Wissenschaftler und Schüler begriffen, dass man den Klimaschutz nicht den Regierungen überlassen darf. Echten Klimaschutz wird es nur geben, wenn die Menschen an den entscheidenden Stellen in Parteien und Unternehmen die Situation zu brenzlig finden. Wenn sie begreifen, das Risiko für sie und ihre Position steigt rapide, wenn sie nichts oder zu wenig gegen die Klimakrise tun. Bis dahin, so schreibt die Rheinpfalz aus Ludwigshafen, könnte sich die Enttäuschung vieler Menschen auch auf den Straßen entladen. In aller Welt sind junge Menschen schon aus geringeren Anlässen auf die Barrikaden gestiegen. Manche könnten das zusätzlich ausnutzen bei ihrem Kampf gegen das politische System. Sind in Deutschland die Proteste im Hambacher Forst vielleicht erst der Anfang?
Vielen Dank, Philipp Hinken, mit der Presseschau an diesem Sonntagabend hier im Deutschlandfunk. Und das war die Sendung, das war der Tag mit Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.